Wir möchten stille werden und beten. Vater, zuerst wollen wir herzlich Dank sagen an diesem Abend, dass wir jetzt hier sein können, auch wieder in diesem neuen Jahr. Danke dir, dass wir die Kraft haben, die Möglichkeiten, jetzt auf dein Wort zu hören. Wir bitten dich aber auch, dass du die grüßest, die jetzt krank liegen, dass du ihnen deine heilende Hand auflegst. Sei du mit dem neugeborenen Kind und der Mutter. Bringe es du hindurch zum Leben. Und Herr, wir möchten dich selbst bitten, dass du uns jetzt die Augen öffnest, dass wir an diesem Abend das Morgenlicht erkennen können, dass du uns in der Bibel schenkst. Amen. Wir lesen nun nach diesen drei Abenden über die Sendschreiben das vierte Kapitel, überschrieben hier in unserer Lutherbibel vor dem Throne Gottes oder wie wir es überschrieben haben, schöne Aussicht. Also, danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem Thron, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Amen. Zwei Berichte, einen sehr jungen, den ich erst vor wenigen Tagen gelesen habe, und ein sehr alter Bericht, den Sie selbst aus der Bibel kennen. Diese beiden so gegensätzlichen Berichte führen mitten hinein in die Aussage dieses ganz gewaltigen und großen Textes, den ich im Grunde nicht auslegen kann. Solche Texte kann man betend und lobend aufnehmen, aber im Grunde nicht erklären. Der eine Bericht, der aus jüngster Zeit stammt, haben Sie sicher auch gelesen. Er war in der Zeitung gestanden. Ein erschütternder Bericht über das Ende des rumänischen Diktators, wie sie ihn gefangen genommen hatten Und wie sie ihn dann in einen Schützenpanzer gesteckt hatten, seine Frau in einen anderen. Und dann haben sie ihn diese Tage immer auf dem großen Kasernengelände herumgefahren, damit niemand wissen konnte, wo er sich überhaupt befindet, um ihm dann im wahrsten Sinne des Wortes einen kurzen Prozess zu machen. Und während dieses Prozesses habe er immer aufgeregt nach unten geschaut, auf seine Uhr, die er hatte. Aber das war gar keine Uhr, sondern wie sich später herausstellte, ein Sender, der Signale abgab, die von den Sicherheitspolizisten im Normalfall hätten aufgenommen werden können, ihn zu orten und zu befreien. Aber die Batterie war aus. Der Sender war tot. Der Blick nach unten nützte ihm nichts. Kurze Zeit später lag er durchlöchert von einem Peloton mit seiner Frau draußen auf dem Acker. Und nun jener viel ältere Bericht von jenem jungen Mann, dem sie auch einen kurzen Prozess gemacht haben. Sein Name war Stephanus. Unschuldig. Sie knirschten mit den Zähnen, heißt es in dem Bericht. Aber er sah nicht hinunter auf irgendein Instrument, durch das er vielleicht Befreiung hätte bekommen können, sondern es heißt von ihm, er aber sah auf zum Himmel und er sah die Herrlichkeit Gottes. Ich sah den Himmel offen. Eine schöne Aussicht, die ihm auch dann nicht genommen werden konnte, als er unter dem Steinhagel zusammenbrach. Sie konnten ihn nicht zum Teufel befördern. Sie konnten ihn nur in den Himmel erhöhen. Der Blick hinab oder der Blick hinauf. Schöne Aussichten, wie wir sagen. Oder schöne Aussicht, das ist die Frage. Haben wir schöne Aussichten? Oder leben wir mit einer wirklich schönen Aussicht? Siehe, da war eine Tür aufgetan. Man muss den Jubel hören, wenn man diesen Satz liest. Mit Jubel ist er niedergeschrieben worden. Mit Jubel muss er heute wieder gelesen werden. Siehe, da war eine Tür aufgetan. Es ist jener Jubel, der bei Kindern aufbrandet, wenn die Weihnachtstür aufgeht. Es ist jene Freude, die in jungen Menschen entsteht, wenn die Brauttür oder so wie es in unserer Stiftskirche heißt, das Brauttor geöffnet wird. Oder jene überschäumende Freude, wenn eine Tür, ein Tor am Brandenburger Platz, dort am Brandenburger Tor aufgerissen wurde und die Menschen hindurchströmen konnten. So wie sich eine Gefängnistür auftut und Menschen hindurchschreiten können die Freiheit. So ist hier eine Tür aufgetan und Freude und Jubel um und um. Die Tür, und so wissen wir, die war ja ins Schloss gefallen. Als Gott Adam und Eva aus dem Garten verwies und dies bewachen ließ durch die Cherubim, ausgerüstet mit hauendem Schwert. Hier stehen die Gestalten wieder, die Gott damals als Wache an dieses verschlossene Tor postiert hatte. Und später bei jedem Tempelbesuch, an jedem Sabbat, wurde jeder Jude daran erinnert, im Tempel, vorne, durch den heruntergelassenen Vorhang vor dem Allerheiligsten, die Tür ist zu. Wir sind ausgesperrt und eingesperrt in die Gefängnisse unserer Sünde. Wir haben keinen Zugang. Und dann kommt jene Öffnung. Diese Öffnung in Stufen. Zuerst Weihnachten. Dort hat es geheißen, siehe, ich verkündige euch große Freude. Damals ist jene Tür ein Stück aufgegangen. Und dann weiter heißt am Karfreitag wieder dieses Siehe. Der Vorhang zerriss von oben an bis unten aus. Die Todestür ist aufgegangen. Und jetzt heißt es auf Patmos, und das ist die Vollendung. Siehe, eine Tür war aufgetan. Das ist die Vorschau. Liebe Freunde, am Schluss gehen für Christen die Türen nicht zu, sondern am Schluss geht für einen Christen die Tür auf. Sie gewährt uns im Aufblick einen Durchblick zum perspektivischen Punkt aller Linien, die durch die Welt laufen. Auf einen Punkt laufen alle noch heute so verwirrten und verknüpften Fäden zusammen. Auf einen Punkt muss, ich betone, muss alles zulaufen. So wie es beim 12-jährigen Jesus geheißen hat, wisset ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. So wie es beim 30-jährigen Jesus heißt, als er sagte, ich muss hinauf nach Jerusalem. So heißt es hier, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das ist der göttliche Plan in diesem Begriff muss. Einmal hat er begonnen, dieser Plan, und einmal wird er zu Ende sein. Diesen Durchblick gewährt unser Gott immer vor Gerichten. Hier vor den Siegelgerichten, und dann kommt wieder Durchblick vor den Schalengerichten in Offenbarung 14, und später kommt es noch einmal. Dreimal dieser Durchblick, liebe Freunde. Es ist hier klar umschrieben, auf was man sehen kann. In diesen paar Versen steht 12-mal dieser Begriff Thron. 12-mal. Der Herrschaftssitz, die Schaltstelle, die Machtzentrale alles Geschehens, die Residenz Gottes. Und wir tun gut daran, wenn wir jetzt heute Abend uns hineinnehmen lassen in diese Vorschau, die uns all die dunklen Bilder nehmen kann, die vor unserer Seele oder vor unseren Augen stehen. Dunklen Bilder, die wir uns ausmalen, wie es denn allens werden könnte, mit unserem eigenen Leben, mit unseren Kindern oder auch jetzt in diesen Tagen des Aufruhrs und der Revolutionen unserer Welt, wie es denn einmal werden könnte. Wenn es dunkle Bilder sind, dann gilt es, sich hineinzunehmen lassen in diese einmalige und gewaltige Vorschau. Also, wir schauen zuerst auf dem Thron, heißt es hier. Nachher heißt es um den Thron, wenn man das genauer nachliest. Und dann heißt es nachher von dem Thron, und es heißt an dem Thron. So müssen wir es auch jetzt verfolgen. Das erste ist, auf dem Thron saß einer. Vor größter und ehrfurchtsvoller Zurückhaltung wird nicht einmal der Name genannt. Nur das verschiedenfarbige Funkeln des Lichtes wird beschrieben. Wir wissen, wer das ist auf dem Thron. Gott. Gott ist Licht im Unterschied zu aller Finsternis. Licht wie? Aber Licht, ja wie denn? Die damals hatten ja nur die Möglichkeit, dieses auszudrücken, indem sie es mit Edelsteinen verglichen haben. Und so sagten sie, dieses Licht, das man auf dem Throne sieht, Gottes Licht, ja, das ist wie, ja, wie ein Jaspis, wie ein Sarder, wie ein Smaragd. Und wenn man nun diesen drei wertvollen Steinen, wenn man das nachschlägt, dann findet man, dass schon bei Plato genau diese drei Steine als besonders wertvolle herausgestellt worden sind. Sie gehörten nämlich zum Schmuck des Königs von Tyros. Der hatte diese drei Steine an seiner Kette auch hängen. Und zum Schmuck der Priestertasche gehörten sie auch. Und diese drei Steine waren auch am Grundstein des Tempels eingelassen. Also wertvolle Steine. Er sagt hier, dieses Licht ist wie Jaspis. Das bedeutet, Jaspis ist eigentlich wie ein Gelblicht. So wie ein goldenes Licht. dass alles in einen herrlichen Glanz taucht, alles überstrahlt. Das Dunkel wird vertrieben, in diesem Licht kann man wachsen, in diesem Licht kann kein Nachtschattengewächs gedeihen. Das ist dieses Gelblicht des Jaspis. Und das zweite ist der Sardar. Und der Sardar hat anscheinend einen rötlichen Glanz. Wenn Licht auf diesen Sardar fällt, dann ist es ein Rotlicht. Ein Rotlicht, vor dem man erschrickt. Wir würden heute sagen, es ist ein Röntgenlicht. Ein Röntgenlicht, das alles aufdeckt. Nichts bleibt diesem Gott verborgen vor ihm. Vor ihm ist alles durchschaut. Alle Schauspielerei hat ein Ende. Das Kartium unserer Sünde liegt offen da. Sehen Sie, Herr, gehe hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Smaragd ist nach diesen beiden Lichtern nun eben das Grünlicht, die Hoffnung, der Trost und deshalb auch hier in Verbindung mit dem Regenbogen genannt, es reinigt. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Oder so wie es Jesaja 50 heißt, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Im Glanz des Smaragds leuchtet die Gnade auf. Und dieses letzte grünliche Licht hat eben auch jene heilende Wirkung. Nach dem hellen und nach dem durchdringenden und auch wieder tötenden Licht Gottes, dieses heilende Licht, das, so wie Ärzte sagen, bei manchen Wunden, legen Sie es in die Sonne, suchen Sie die Sonne. Sonne hat heilende Wirkung. So will er sagen, dieses Licht hat heilende Wirkung. Doch, so ist es. So ist es, wer auf diesen Thron Gottes schaut, so wird er dieses Licht in dieser dreifachen Brechung auch wieder erkennen können. Es war ja Arthur Miller, der in dem berühmten Stück Zwischenfall in Vichy damals jenen Satz gesagt hat, der viel auf unseren Bühnen gesprochen wurde, als dieses Stück aufgeführt wurde. Es ist gleichsam seine ganze Lebensbilanz. Und da sagt er: Ich habe das Leben immer nur als eine Art Gerichtsverfahren betrachtet, als eine ewige Beweisaufnahme. Und jetzt weiß ich, dass eine Katastrophe in dem Augenblick für mich kam, als ich aufsah und der Stuhl leer war. Kein Richter weit und breit. Was bleibt? Nichts als ein endloses Selbstgespräch, ein endloser Prozess, der vor einem leeren Richterstuhl geführt wird. Man sieht diesen Thron leer, man hat diesen Thron geleert, man hat ihn sogar weggeschafft und hat ihn abgeschafft. Schon 1948 ist das in immer neuen Auflagen erschienene Buch von dem Kunsthistoriker Sedlmayr in viele Hände gekommen. Und das hat ja geheißen und wird immer wieder zitiert, der Verlust der Mitte. Und er sagt, seither strebt alles, nicht nur die Kunst, alles. Seither strebt alles von der Mitte. Die Dinge werden auf den Kopf gestellt. Es gibt keinen Unterschied mehr von unten und oben. Die Welt ohne Mitte sei eine todkranke Welt. Oder so, wie es Nietzsche formuliert hat, seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem Zentrum ins Nichts. Das Gefühl hat man gegenwärtig. Seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem Zentrum hinaus ins Nichts. Und Sedlmayr hat ja dann als letztes Kapitel seinem Buch angefügt, der leere Thron. Und dann sagt er, und so hört dieses Buch auf, es muss das Bewusstsein bleiben, dass in der für uns verlorenen Mitte der leergelassene Thron für den vollkommenen Menschen, für Gott steht. Und wer unter uns auch manchmal meint, unter Überzeugung ist der Zweifel ihn befallen, ich sehe nichts. Der Thron könnte vielleicht doch leer sein. Hier sagt Johannes jedem, der Thron ist besetzt. Auf dem Thron saß einer. Die Welt ist trotz allem nicht ohne Mitte. Jesus hat diesen Thron bestiegen. Er lädt ein, umzukehren zu der Mitte, wo er thront. Und damit ist doch jener halbherzigen Säkularisierung der Boden entzogen, die wir etwa bei einer Reise nach Paris noch ganz genau feststellen können. Wer einmal in Versailles war, in der Nähe von Paris, und dort die Schlosskapelle besucht hat, der entdeckt dort diese Überlegungen der Menschen, die haben einfach gleich zwei Throne installiert. Auf dem einen thront der Sonnenkönig von Gottes Gnaden und auf dem anderen Thron ist eben dieser Gott geblieben. Und um diese zwei Mittelpunkte gestaltete man auch die Kapelle gleichsam in einer Ellipse. Und damals, als diese Könige noch lebten, da war die Dienerschaft so eingeteilt, dass immer die eine Hälfte sich vor dem einen Thron verneigen musste und die andere Hälfte der Dienerschaft vor dem anderen Thron. Eine Kapelle mit zwei Thronen. Kein Kreis, sondern eine Ellipse. Und ich kenne viele sogenannte Christen, die deren Glauben solch einer Kapelle ähnelt. Sie haben Gott. Sie beten auch diesen Gott an. Aber sie haben noch einen anderen Thron installiert. Und man wundert sich, wer alles auf diesen zweiten Thron gesetzt wird, vor dem man sich beugt, den man ehrt und dem man auch gehört. Glauben so wie eine Ellipse. Oder Glauben so wie ein Kreis mit einem Mittelpunkt. Auf dem Thron saß einer. Einen zweiten Thron gibt es nicht. Der Glaube einer Ellipse ist kein Glaube, sondern ist nicht nur Unglaube, sondern Aberglaube. Der Herr ist Gott. Und von ihm heißt es, der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Psalm 2, Vers 4. Der Herr ist Gott, die Mitte der Welt, ist der Thron Gottes. Auf dem Thron saß einer. Das andere, um den Thron herrscht kein eisiges Schweigen. 24 Throne und darauf 24 Älteste. So ist das Bild. Leider müssten wir es eigentlich darstellen, malen, der Thron und dann 24 Throne mit 24 Ältesten. Und es ist einfach interessant, was man sich alles darüber und darunter vorgestellt hat. Welche Bücher darüber geschrieben und Theorien entwickelt. Die einen sagten, diese 24 Ältesten, ja, das sind die himmlischen Ratsherren. Der Hinweis ist im Alten Testament zu finden, dass neben Gott Älteste regieren. So finden Sie es in Jesaja 24, Kapitel 24, Vers 23. Es handelt sich also hier, wir würden heute sagen, um den himmlischen Kirchengemeinderat. Oder die himmlische Synode, das ist's gemeint. Nicht nur in den Kirchengemeinden gibt es einen Kirchengemeinderat, nicht nur in der Landeskirche gibt es Synode, auch im Himmel gibt es ein solches Kirchengremium, das ist hier in diesem Text gemeint. So meinen die einen. Und die anderen, die meinten, ja, das seien doch wahrscheinlich Engel gemeint. Hier sei babylonisches Denken hereingekommen. Und die Babyloner, die kannten immer hauptsächlich 24 Sternengötter. Also die Juden hätten dann nur aus den babylonischen Sternen die Engel gemacht. Es handelt sich hier letztlich um eine Versammlung von Stars, von Sternen, von ganz besonderen Größen. Und die Dritten, die haben darin die Priester gesehen. In Israel waren Priester ja in 24 Abteilungen unterteilt, so 1. Chroniker 24 nachzulesen. Die Obersten waren die Ältesten der Priester, also wir würden heute sagen, die Dekane oder die Prälaten. Das ist der himmlische Konvent, das oberste kirchliche Leitungsorgan, der himmlische Oberkirchenrat. Das ist hier so dargestellt und alles andere sind nur Ableitungen. Und dann gibt es noch solche, die sprechen von Patriarchen und Apostel, Fundamente, auf denen die Kirche ruht. Wir würden sagen, der Vatikan oder das Konzil. Aber, liebe Freunde, das sind alles nicht die Auslegungen, die im Zusammenhang der Offenbarung stichhaltig wären. Was der Seher meint, ist meines Erachtens eindeutig. Um den Thron ist die vollendete Gemeinde. Denn weiße Kleider haben nur die, die überwunden haben. Wer treu bis in den Tod ist, dem will ich die Krone des Lebens geben. Und 2 × 12, das heißt zu den 12 Stämmen Israels, kommen gleich viel Leute aus den Heiden dazu. Deshalb ist es verdoppelt. Hier ist gesagt, der Herr und seine Gemeinde, die Gemeinde und ihr Herr. Und jetzt ist es wie im Alten Testament, wo er tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule bei seinem Volke war, so wird er einmal ganz bei seiner Gemeinde sein. Einmal um ihn her, um ihn herum, er bei uns und wir bei ihm. So wird es sein. Das ist das Ziel der Gemeinde Jesu Christi, die einmal um ihn herum dort ihren Platz finden wird. Und von daher, ich habe es schon einmal erwähnt, Paul Deitenbeck, der Pfarrer in Lüdenscheid, sagte mehrmals am Tage, grüße er diese vollendete Gemeinde und sage, Freunde, ich komme bald. Er grüßt die vollendete Gemeinde und er sagt, Herr, lass mich dorthin gelangen. Ein Leben im Zug, in der Bewegung auf diese vollendete Gemeinde hin. Das ist die Zielangabe, wenn Schatten länger werden. Liebe Freunde, die Frage kann ja dann eigentlich nicht heißen, wie lange darf ich noch leben? So kann unsere Frage nie lauten. Wie lange darf ich noch leben? 4 Wochen oder 2 Jahre oder 40 Jahre? Sondern die Frage muss dann eigentlich heißen, wer solch ein Kapitel einmal verstanden hat. Wie lange muss ich noch warten, bis ich dort bin? Liebe Freunde, das ist die Frage der Christen. Wie lange muss ich noch warten, bis ich an diesem Platz bin? Bedenken Sie von daher einmal die Fragen des Todes und der Todesängste. Wie lange muss ich noch warten, bis ich dort bin? Und das Dritte noch von dem Thron. Liebe Freunde, von dem Thron dringt nichts zu uns. Hier läuft kein Stummfilm ab, kein Video, bei dem der Ton ausgefallen ist. Was schon Hesekiel gesehen, was sie schon bei Hiob finden, was Sacharja angedeutet hat, das läuft hier ab. Blitz und Donner. Psalm 18, Vers 14. Der Herr donnert im Himmel. Der Herr lässt seinen Donner aus mit Hagel und Blitzen. Und das wissen Sie auch, Gewitter sind immer Entladungen und haben im Grunde reinigende Wirkung. Es sind Zeichen des Kommens und des Eingreifens. Gott zündet an. Er legt Feuer. Er reinigt auch. Gott sitzt nicht im Austinghaus, wo er seine letzten Tage verbringt. Im Himmel geht etwas an und vom Himmel geht etwas aus. Es wird regiert. Gewaltig greift er ein in die Geschichte. Das will der Seher sagen. Ich kann in diesen gegenwärtigen Umwälzungen in der Geschichte, die fast in einmaliger Dichte über unser Kontinent geht, ich kann diese Revolutionen, in denen Männer purzeln, so wie die Puppen, nur sehen als Gewitter Gottes, die er zündet und die eigentlich auch dem Blindesten die Augen dafür öffnen müssten, wer in unserer Welt Herr im Hause ist. Jetzt müsste es auch dem Letzten dämmern, zu sehen, dass es der ist, der auf dem Throne sitzt und der regiert mit Blitz und Donner in dieser Welt. Und viertens, vor dem Thron. Vor dem Thron das gläserne Meer. Wenn ich dieses Wort gelesen oder gehört habe, dann denke ich immer wieder an einen Besuch in Oberkochen in den Zeisswerken. Dort war ich eingeladen, dieses Werk zu besichtigen. Und in einer ganz besonderen Halle musste man durch verschiedene Türen, durch verschiedene Schleusen hindurch, wegen der Luft und gleichbleibender Temperatur, bis man dann in einer großen Halle stand. Und damals für mich ein besonderer, bewegender Eindruck, als ich dort ein riesiges Glas gesehen habe, das dort in 2-jähriger Arbeit geschliffen wurde für ein amerikanisches Himmelsobservatorium. Ein Glas von verschiedenen Metern Länge und auch von einigen Metern Dicke. Und über dem waren Scheinwerfer angebracht, darunter arbeiteten die Männer mit Schleifen in einer ganz großen Kunst und Arbeit. Und dieses Licht, das brach sich auf diesem Glas schon und es funkelte in unwahrscheinlichem Glanz und Eindruck. Und Ausleger sagen, Ähnliches müsste wohl dieser Johannes auch gesehen haben, als er immer wieder abends wahrscheinlich heimwehkrank vor dem Meer stand, dort und hinausschaute. Und wenn dieses Meer ganz, ganz ruhig lag und die Sonne unterging, dann funkelt es plötzlich auf. Das gläserne Meer. Was soll dieses Bild? Bibelleser wissen, das Meer ist immer in der Bibel das Bild für den Lauf der Völker. Nach prophetischer Bildsprache ist es das Meer der Völker in seiner ruhenlosen und sinnlosen Auf- und Abbewegung. So wie Sie es dann im Psalm 93 finden, die Wasserströme im Meer sind groß und brausen mächtig und heben empor die Wellen. Sturm auf dem Meer. Und deshalb haben wir Angst. Sturm auf dem Meer. Und deshalb ist uns Angst. Und sehen Sie, das ist nun der Unterschied. Wir sehen normal dieses Meer so, wie wenn man in Husum oder irgendwo in die Nordsee schaut. In der Nordsee sehen Sie normalerweise keinen Meter tief. Es ist immer unruhig, es ist trübe, es ist ein wildes Meer. Und wenn Sie dann einmal in Jugoslawien waren, in der Nähe von Split auf einer Insel, Hvar oder sonst wo, und schauen an einem schönen Sommertag hinein ins Mittelmeer, dann kann es eine spiegelglatte Fläche sein und sie sehen ganz, ganz tief bis hinunter, dort wo die Fische sind und solche Tiere auf dem Meeresgrund krabbeln, ein völlig anderes Bild. Einmal dieses angstbedrohende, undurchsichtige Meer und dann wieder jenes durchsichtige, fast gläserne Wasser. Er will sagen, der Seher, dieses Meer der Völker, das ja auch in diesen Tagen so braust und so mächtig ist. Und keiner weiß, ob dieses Meer nicht über uns fällt und verschlingt. Dieses Meer der Völker ist vor ihm nur noch wie ein gläsernes Wasser. Still, zur Ruhe gekommen, durchsichtig, nicht mehr gefährlich. Nur noch beeindruckend für alle die, die hineinschauen. Ruhe und Frieden geben für die, die heute auf dieses Meer hinausschauen. Es mag Ruhe und Frieden geben für die, die heute Abend mitten im Sturm drin stehen. Es kommt der Tag, an dem auch ihr Meer, dieses Meer der Völker, sein wird wie ein gläsernes, still und ruhig, durchschaut und durchsichtig. Vor dem Thron ein gläsernes Meer, ein Trostwort ohne Gleichen. Und an dem Thron, das vierte, damit kommen wir zum letzten, an dem Thron vier himmlische Gestalten. Ebenfalls eine schwere Stelle, was heißt das? Vier himmlische Gestalten, voller Augen, voll und hinten, und diese erste Gestalt war gleich einem Löwen und so weiter. Die einen sagten, ach, das ist klar, das ist die Verkörperung der Natur. Der Löwe, der König der Tiere, der Stier, das Stärkste, der Adler, der Schnellste, der Mensch, der Klügste. Hier ist also die Natur verkörpert, die Natur gehört auch in den Gottesbereich hinein. Und die anderen sagen, das seien die Symbole der Evangelisten. Und Sie wissen ja, die Evangelisten auf vielen Kunstwerken werden ja immer wieder auch als Tiere oder mit Tieren dargestellt. Und Kenner unter uns, die wissen das, dass der Löwe wird immer zugerechnet dem Matthäus. Und zwar deshalb, weil Jesus im Matthäusevangelium als der Löwe aus Juda dargestellt ist, in welchem sich alle Hoffnungen erfüllen. Und Markus, der ist immer dargestellt als der Mensch, weil seine Berichte dem Menschen Jesus am nahesten kommen. Und der Lukas ist, wenn Sie das auf Bildern sehen, immer der Stier beigeordnet, weil Jesus bei ihm für die Menschen geopfert wird. Und Johannes der Adler, warum Johannes der Adler? Weil er, und so sagen Sie, von allen Evangelisten am höchsten fliegt und der Adler die Fähigkeit habe, auch dem Sonnenlicht direkt entgegenfliegen zu können und daran nicht zu verbrennen. Wir wissen es nicht. Es ist Natur. Sind es die Evangelisten, die hier gemeint sind? Oder manche sagen, es ist ganz Israel. Hier sind alle Stämme Israels mit eingeschlossen. Ich stehe in einer, persönlich in einer Tradition, die auch sehr alt ist und die vor allem dann nachdrücklich von unserem Stiftsprälaten Hartenstein vertreten wurde. Und er sagt, das hier sind eindeutig vier Wesensmerkmale Gottes. Das sind sie. Und noch einmal der Blick auf diese vier Wesensmerkmale. Der Löwe ist Gottes Stärke und seiner Schöpferkraft. Er ist stärker als alles andere. Die Löwenkraft Gottes. Und das Zweite ist in der Tat beim Stier der Opfergedanken. Ein Stier wird geschlachtet, wird geopfert. Jesus opfert sich. Jawohl. Und der Mensch, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. So war unser Gott. Und der Adler, das heißt, er fliegt mit scharfem Blick auf das Ende zu. So ist Gott. So ist unser Gott. Sechs Flügel, das heißt, er kann überall hinkommen. Es gibt keine Ecke in dieser Welt, wo er nicht ganz schnell wäre. Das bedeuten Flügel damals. Einer, der mobil ist. Keine Ecke, wo er nicht im Nu wäre. Und einer voller Augen. Gott handelt nicht blind. Voller Augen. Er sieht's. Voller Augen. Er weiß, was sie drückt. Voller Augen. Durchschaut. Und noch eines. Ruhelos ist er tätig, heißt hier. Er schläft und schlummert nicht. Auch nicht nachts, wenn ich wache und nicht mehr schlafen kann. Kein Mensch mehr nach mir schaut. Er schaut in der Nacht. Er ist ruhelos tätig, auch um mich. Hartenstein hat gesagt, von diesen Geheimnissen zu reden, heißt Gott anbeten. Und deshalb fällt die Gemeinde auf die Knie und betet Gott an. Sie werfen ihre Kronen hin. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gebt unserem Gott Ehre. Nur einer ist würdig, Preis und Dank und Ehre und Kraft zu nehmen. Der, der auf dem Throne sitzt. Lassen Sie das uns jetzt auch tun. Ihm die Ehre geben. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir verstehen uns selbst nicht, wenn wir uns blenden und beeindrucken lassen von anderen Bildern, die uns vor Herz und Seele gemalt werden. Du kennst ja unsere Ängste und unsere Schrecken. Wir sehen das vor uns, was über uns hereinbrechen könnte. Krankheit und das Unglück, die Katastrophen. Wir sehen dieses stürmende Meer dieser Welt und wissen nicht, wo es hinausgeht. Herr, richte doch unseren Blicke auf deinen Thron, wo du alles in Händen hast und wo du deine Gemeinde hinbringen willst. Nimm du uns hinein in diese deine Schar und gib uns die Gewissheit, dass dies wahr ist, deine Kraft und dein Dasein und dein Helfen und dein Vergeben. In dein Erbarmen legen wir dir unsere Gemeinde, unsere Hilfsbedürftigen, unsere Kranken. In deine Hände legen wir auch an diesem Abend unsere Christen in bedrohten Ländern und Ecken dieser Welt, besonders auch in Rumänien. Lass du dieses Grüßen dorthin gelingen in der Reise und gib du Schutz und Bewahrung. Und führe uns jetzt gesund nach Hause und wieder an den Platz, an dem wir zu stehen haben, und halte uns unsere Augen offen für den Thron, der nicht leer ist. Gott sei Dank. Amen. Und nun darf ich Sie noch einladen. Am nächsten Dienstag haben wir wieder unsere Stunde des Gebetes hier. Heute in 14 Tagen fahren wir fort mit dem 5. Kapitel. Kommen Sie gesund nach Hause und seien Sie Gott befohlen. Auf Wiedersehen.